Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Femininja. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich riesig gefreut. In Teilen der bayerischen und hessischen Landespolitik wird die heutige Episode sicher nicht so gut ankommen, denn wir werden gendern, was das Zeug hält. Wobei, wenn sich ohnehin alles um Frauen dreht, müssen wir eigentlich gar nicht gendern. Equal Pay, ein Thema, das wirklich jedem etwas sagt. Aber wisst ihr auch, wem wir denn den Equal Pay-Sieg im Februar 2023 vor dem höchsten deutschen Arbeitsgericht zu verdanken haben? Richtig, meinem heutigen Gast, Suzette Jörg, Mitgründerin des Anwältinnenbüros in Leipzig. Zu Recht wurde sie für ihr Engagement anlässlich des 11. Leipziger Juristenempfangs im November des vergangenen Jahres mit der Goldenen Robe ausgezeichnet. Mit Suzette plaudere ich über Gleichberechtigung, Feminismus und natürlich übers Gendern. Liebe Suzette, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Na, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich auch total, dass die Wahl auf mich gefallen ist, und ich freue mich auf ein hoffentlich ganz interessantes Gespräch.
Na, ich finde, beim Thema Frauen, Frauenrechte führt an dir einfach kein Weg vorbei. Suzette, ich habe dich schon so ein bisschen angeteasert, aber es gibt noch so viel mehr über dich zu berichten. Du bist seit über 20 Jahren Rechtsanwältin, außerdem Fachanwältin für Sozialrecht und für Arbeitsrecht. Du bist Redakteurin der feministischen Rechtszeitschrift Streit und Mitglied im Netzwerk im Sozialrecht tätiger Anwälte und Anwältinnen in Leipzig. Deine Kanzlei ist spezialisiert auf Familienrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht und Vertragsrecht, eine ganze Menge. Bevor wir in all diese spannenden Themen einsteigen, Suzette, wie immer erstmal die Frage: Warum hast du Jura studiert?
Oh, das ist gleich eine ganz gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, ein bisschen aus Verlegenheit. Ich bin ja mit dem Abitur fertig geworden. Da war gerade hier der große gesellschaftliche Umbruch. Alles war neu. Auch ich und in der ganzen Familie, wir mussten uns neu sortieren, und ich hatte erst ein Semester Betriebswirtschaftslehre studiert, weil ich dachte, damit kann man bestimmt was anfangen, aber das war für mich überhaupt gar nichts. Das fand ich so furchtbar, dass ich da gleich nach einem Semester aufgehört habe, dann gedacht, was machst du jetzt? Und dann dachte ich, machst du Jura. Das scheint doch was Spannendes zu sein, auch was Sicheres in diesen ganzen wirren Umbruchszeiten, sich an Recht und Gesetz irgendwie orientieren zu können. Das schien mir eine gute Option. Und dann habe ich das eher so aus Verlegenheit angefangen, aber es war genau das Richtige für mich. Wenn ich heute nochmal vor der Entscheidung stehen würde, ohne Zögern, würde ich wieder Jura studieren und ich würde auch wieder Rechtsanwältin werden.
Aus Verlegenheit finde ich ja auch irgendwie ganz nett. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Nimm uns mal mit so ein bisschen in dein Studium oder in die Zeit nach deinen Abschlüssen, nach deinen Staatsexamina. War dir im Studium oder im Referendariat schon klar, in welche berufliche Richtung es gehen soll? Also kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, zu dem du entschieden hast, Anwältin? Ich will Anwältin werden.
Nee, so ganz genau, so einen richtigen Zeitpunkt kann ich da gar nicht so festlegen. Das war auch wie ganz vieles doch ein Stück weit vom Zufall abhängig. Also studiert habe ich das ja mit dem Ansatz zu sehen, damit kann man sicherlich ganz, ganz vieles machen, ne? Ich kann in die Wirtschaft gehen, wenn mir das dann doch gefallen würde. Ich kann als Rechtsanwältin arbeiten, in die Justiz, in die Verwaltung. Oder auch was ganz Fachfremdes machen. Die mit dem juristischen Abschluss haben ja gemeinhin den Ruf, alles zu können. Das stimmt nicht, aber das war auch so mein Grundansatz. Und dann hatte ich mich irgendwann stand fest, dass ich nicht in die Justiz möchte. Und dann hatte ich mich nach dem zweiten Examen einfach blind hier beworben bei ganz vielen Rechtsanwaltskanzleien und habe dann auch ziemlich schnell was bekommen und habe schon 2000 war das meine Zulassung bekommen und zunächst 2 Jahre als angestellte Rechtsanwältin gearbeitet, bis dann meine beiden Freundinnen und heute Kolleginnen eben auch so weit waren. Und dann haben wir das Büro hier gegründet.
Das war 2003, glaube ich, habt ihr das Anwältinnen.
Wir haben es dann 2003 gegründet, ja. Genau.
Wie kamst du dann auf das Arbeits- und Sozialrecht jetzt mal so als Fachgebiet?
Also das hatte ich schon während des Studiums, gab es da noch so Schwerpunktfächer. Und das war eigentlich das, was mir am meisten gelegen hat. Und ja, auch da war es, ich finde immer so ein Drittel Zufall mit dabei im ganzen Leben. Ne? Also so ein Drittel vielleicht kannst du drauf hinarbeiten oder hast eine Vorstellung. Ein Drittel ist sicherlich Können und Geschick. Und ein Drittel mindestens ist einfach Glück, Zufall, Umstände, die das Leben so bringt, was niemand vorhersehen kann. Und das war bei mir beim Sozialrecht so, dass über das Arbeitsrecht da viele Schnittstellen kamen. Ich habe zunächst im Arbeitsrecht mehr gearbeitet und dann mich auf das Sozialrecht mehr verlegt. Also es hätte vielleicht auch Agrarrecht sein können, wenn ich eher im ländlichen Raum geblieben wäre. Keine Ahnung. Aber so, wie es gekommen ist, war es genau richtig und heute würde ich es wieder so machen.
Das ist doch eigentlich eine ganz wunderbare Situation, dass man sagt, alles, was ich für mich entschieden habe, war genau richtig für mich und das strahlst du auch aus, finde ich. Lass uns nochmal so ein bisschen auf die Kanzleigründung gucken. Du hast mit Ina Feige und Nadine Maywald eben zusammen das Anwältinnenbüro in Leipzig gegründet. Du hast gesagt, ihr kanntet euch schon, aber wie habt ihr euch gefunden? Und war es eine bewusste Entscheidung, nur mit Anwältinnen zusammenzuarbeiten? War das eher Zufall? Wie kam es dazu?
Nee, das war kein Zufall, sondern das war schon eine ganz bewusste Entscheidung. Wir kannten uns aus dem Studium und waren auch freundschaftlich schon verbunden. Nicht so eng wie jetzt oder wie später, aber wir kannten das beide. Meine Kollegin Nadine, die hat auch zunächst als angestellte Anwältin gearbeitet. Die Ina hatte ihre Kinder schon während des Studiums bekommen und ist deswegen ein Jahr, zwei Jahre später als wir fertig geworden. Und für die stand fest, nicht in eine Anstellung zu gehen, sondern gleich als Anwältin zu arbeiten. Und das war für uns dann sozusagen der Start und Weckruf, das selber auch zu versuchen. Das war eine bewusste Entscheidung. Und wir haben uns ganz bewusst auch für diesen Titel entschieden, Anwältinnenbüro. Wir hatten ein großes Vorbild, muss ich sagen. Es war das Anwältinnenbüro in Berlin. Das gibt's heute in dieser Zusammensetzung nicht mehr, die eben auch so einen kollektiven Ansatz hatten, was nur Anwältinnen waren. Und das fanden wir ganz großartig und haben das versucht zu imitieren, aber dann eben unseren eigenen Weg gefunden.
Ich finde den Namen richtig stark und ich finde, da steckt ganz viel Botschaft drin. Ist der Name denn auch als Botschaft gedacht?
Ja, klar ist der auch als Botschaft gedacht. Also was mich nach wie vor irritiert ist, dass der doch so massiv auch missverstanden wird oder als Provokation nach wie vor empfunden wird von vielen. Wir sind natürlich mit dem Ansatz rangegangen, wir sind drei Frauen, also nennen wir uns Anwältinnenbüro und nicht Rechtsanwaltskanzlei. Die ist einmal die Ansprache für uns, dass wir uns so präsentieren, aber natürlich auch nach außen, dass alle sehen, hier sind drei Frauen und die machen sich auch für die Rechte von Frauen besonders stark. Das wird von vielen im Kollegenkreis nicht so gewertschätzt. Also heutzutage nicht mehr, aber gerade am Anfang hatten wir doch viele seltsame Begegnungen. Einmal hat ein Kollege auf dem Flur gesagt, die Mehrzahl von Rechtsanwältin ist doch aber Rechtsanwälte. Also ganz absurde Sachen. Ja, dann wird auch gleich immer von dem Namen auf eine sexuelle Orientierung geschlossen. Also ganz absurd. Das passiert doch, ja, leider immer noch. Oder vielleicht jetzt auch verstärkt wieder.
Das finde ich einen interessanten Punkt. Hätte ich sowieso gefragt, wie die Reaktionen sind. Meine Reaktion war sehr positiv. Bei mir kommt das sehr, sehr gut an. Ich habe mir aber auch gedacht, wahrscheinlich polarisierst du damit eben schon ein Stück weit. Also ich glaube, es ist eher die Ausnahme, dass jemand sagt, ja, habe ich keine Meinung zu, sondern ich glaube, die Leute lieben es oder die Leute hassen es. Wann hast du wahrgenommen, dass die Reaktionen sich wieder verstärkt haben? Kannst du das zeitlich ein bisschen festmachen? Weil ich hätte so gedacht, jetzt 2003, ja, das ist eine Weile her. Da wird der ein oder andere schon drauf aufmerksam geworden sein. Ich glaube, dass sich dann durch die Entwicklung der Sprache das irgendwie doch normalisiert hat. In jüngster Zeit war aber gerade das Thema Gendern ja wieder in aller Munde und nicht unbedingt immer positiv besetzt. Also kannst du das so festmachen, wann sich das wie in welche Richtung entwickelt hat?
Ja, vielleicht ist es genau mit dieser unsäglichen Gender-Debatte, als würde ja die Welt zusammenbrechen, wenn jetzt die Frauen eben nicht nur mit gemeint sind, sondern auch mit benannt sind, oder wenn ja die weibliche Form immer entweder als einzige benutzt wird, das finde ich ja auch sehr charmant, und die Männer mal mit gemeint sind, sondern auch immer diese Doppelung. Das ist natürlich in der Ansprache schwierig. Ich tue mich da auch häufig schwer damit, auch im schriftlichen Verkehr, ne, in den Schriftsätzen. Das Gesetz ist ja in der Regel männlich, und da ist es schon schwierig, wenn man korrekt juristisch formuliert, das deutlich zu machen, dass es entweder Geschlechts-, also ohne Zuordnung fürs Geschlecht ist, oder besonders auf Frauenrechte zum Beispiel ankommt, ne, dann ist es, tue ich mich schwer, eben zu sagen, der Arbeitnehmer, auch wenn das im Gesetz steht, wenn es zum Beispiel um gleiche Bezahlung wegen des Geschlechts geht.
Ja, kann ich.
Also das ist eine große Herausforderung, aber spannend, und der stelle ich mich natürlich auch gerne.
Offensichtlich.
Und eins vielleicht noch, was ich auch total spannend finde. Ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin am Gymnasium. Und wenn die mit ihren kleinen fünften Klassen, macht die immer mal einen Test und spricht in einer Schulstunde immer nur an, alle Schülerinnen setzen sich hin. Die Schülerinnen nehmen bitte ihre Hefte raus. Und da sagt sie, das ist jedes Mal erstaunlich. Die Jungs sind total irritiert, weil die sich fragen, was sind jetzt nur die Mädchen oder wir jetzt auch? Ja, und umgedreht würde das ja niemandem so gehen, wenn die sagt, wie das normalerweise ja so ist, alle Schüler setzen sich und nehmen ihre Hefte raus, dann machen die Mädchen mit. Ja? Aber in dieser Umkehrreaktion, finde ich, ist es deutlich, dass es eben dieses Mitgemeint ja doch was auch mit uns macht. Ne? Man fühlt sich nicht mit angesprochen, wenn nicht die korrekte Zuordnung zu dem gelebten Geschlecht da ist. Ist nochmal ganz spannend für die Menschen, die sich eben keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen können oder wollen. Aber erstmal diese Unterscheidung von dem junge Mädchen, Mann, Frau, finde ich schon wichtig, dass man das auch benennt. Nicht immer braucht man es. Ich habe zum Beispiel kein Problem damit zu sagen Arbeitgeber, auch wenn das die GmbH ist oder die eine Kauffrau als Geschäftsleiterin, Geschäftsführerin. Denn da kommt es in der Regel nicht aufs Geschlecht drauf an, sondern das ist eine Institution für mich. Also da verstehe ich auch diese Kritik nicht, die man gerne auch in juristischen Beiträgen liest. Man sollte sich da nicht so haben, und beim Arbeitgeber, da guckt ja auch keiner drauf.
Ja. Ich finde dieses Experiment in der Schule wahnsinnig spannend, und ich glaube, das sagt ganz, ganz viel aus. Und ich habe auch das Gefühl, inzwischen ist es ja wieder so ein bisschen abgeflaut, aber ich habe es vorhin ja schon so leicht anreferenziert, Hessen und Bayern, Thema Gendern. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ist aber nur meine persönliche Meinung, dass das Ganze so überbordend durch die sozialen Medien gegangen ist, durch die Presse, dass das vielleicht auch so ein bisschen vereinzelt zu Überempfindlichkeitsreaktionen geführt hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich brauche es für mich nicht, das Gendern. Ich fühle mich immer mitgemeint, wenn es heißt Rechtsanwälte. Ich fühle mich da ganz normal angesprochen. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, dass das nicht jeder Frau so geht. Und ich denke immer, Leute, man bricht sich doch keinen Zacken aus der Krone. Sprache kann was bewirken. Und je öfter wir selbstverständlich Dinge in den Sprachgebrauch übernehmen, desto selbstverständlicher werden sie hoffentlich. Deswegen habe ich mich in der Tat wahnsinnig aufgeregt über die Vorstöße in Bayern und Hessen und fand das auch ein bisschen absurd. Wir hatten ja keine Genderpflicht, keinen Genderzwang. Und das jetzt zu verbieten, fand ich schon ein bisschen absurd. hat natürlich die Menschen wahnsinnig bewegt, ist durch alle sozialen Medien gegangen. Da gab es viel Hass und Hetze auch bei den Themen. Wie siehst du das Ganze?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich glaube, das wird viel zu heiß gekocht und da werden Kämpfe ausgefochten, die es wirklich nicht wert sind. Also ich denke, Sprache, was sich durchsetzen wird, wird sich durchsetzen. Ich nehme das durchaus wahr, ob jemand gendert. Ich denke, es ist kein, also ich fühle mich da persönlich auch nicht gewertschätzt, oder also persönlich ist mir das auch relativ egal, ob da jetzt jemand Rechtsanwalt zu mir sagt. Also, aber es ist aus meiner Sicht nicht ein persönliches, individuelles Problem, sondern es kommt damit ja eine Haltung zum Vorschein. Und diese Haltung, die macht ja auch was mit unseren Rollenbildern, mit unserem Verständnis, wer ist wichtig in der Gesellschaft, wer hat das Sagen, wer bestimmt, wo es lang geht, wer ist unser Vorbild oder wem wollen wir nacheifern? Und wenn ich eben immer nur höre, der Rechtsanwalt, dann, wenn ich die Augen zumache und mir vorstelle, wen stelle ich mir da vor, da sehe ich einen Mann in einer Robe, ne? Oder eben der Rechtsanwalt. Wenn ich sage, der Arzt, stelle ich mir vor, das ist ein Arzt, eben ein Mann, ne? Und bei Kindergärtnerin automatisch eine Frau, auch wenn es halt ein Kindergärtner sein kann, auch wenn der Arzt eine Ärztin sein kann oder der Lehrer eine Frau oder der Anwalt natürlich auch eine Frau. Das ist das, was mich so doch umtreibt, dass man da die andere Bilder erzeugt. Und ich habe eins meiner Lieblingszitate ist aus einem Lied von Element of Crime, schon ganz alt. Da geht es eigentlich um die U-Bahn oder die S-Bahn, die auch unterirdisch fährt, die da singen: Ohne Klarheit in der Sprache ist der Mensch nur ein Gartenzwerg. Und das finde ich auch für das Gendern doch ganz hervorragend geeignet.
Unbedingt. Und ich glaube, Ziel muss sein, dass wenn wir uns eine Berufsgruppe vorstellen, die männlich bezeichnet ist, das muss es doch sein, dass ich eben nicht automatisch einen Mann vor Augen habe. Und witzigerweise, weil du gerade das Beispiel Arzt genannt hast, ich sehe da keinen Mann, ich sehe meine Schwester, die ist Ärztin. Das heißt, wenn ich gehe zum Arzt, ich sehe irgendwie automatisch immer eine Ärztin. Find ich ja ganz, ganz interessant. Wenn ihr jetzt schon Anwältinnenbüro heißt, wie sieht's denn mit der Mandantenstruktur aus? Habt ihr nur Mandantinnen oder auch Mandanten?
Nee, also im Familienrecht vertreten wir in der Tat nur Frauen und Kinder. Das ist auch eine grundsätzliche Entscheidung. Das war von Anfang an so. Wir hinterfragen das regelmäßig, aber kommen immer wieder dazu, das bleibt so. Und im Arbeitsrecht und im Sozialrecht oder im allgemeinen Zivilrecht vertreten wir Ratsuchende jeglicher geschlechtlicher Zuordnung. Das ist kein Unterschied. Aber im Familienrecht ist das eine klare Vorgabe. Und wenn wir da Anfragen haben, dann können wir die auch gut weitervermitteln, weiterempfehlen an Kollegen oder Kolleginnen, die das nicht so rigide handhaben wie wir.
Macht man ja auch mit Anfragen, die vielleicht ein Rechtsgebiet betreffen, das man jetzt nicht unbedingt beackern möchte. Man hat ja immer ein ganz gutes Netzwerk mit anderen Kanzleien, an die man dann eben weiterempfehlen kann. Suzette, ich habe ein ganz tolles Interview mit dir gefunden auf der Seite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und weil wir jetzt schon gesagt haben, euer Name Anwältinnenbüro, in dem Interview gehst du noch ein bisschen weiter und sagst oder hast dort gesagt über deine Kanzlei, wir bekennen uns offen als feministisch. Was genau meinst du damit? Weil da steckt ja noch ein bisschen mehr drin, als zu sagen, hier arbeiten nur Anwältinnen und im Familienrecht vertreten wir nur Mandantinnen. Das geht ja noch einen Schritt weiter. Was bedeutet das für dich persönlich, eine Feministin zu sein?
Naja, aber das sind schon wesentliche Kernaussagen, dass die Mandatsstruktur eben im Familienrecht sich einschränkt auf Kinder und Frauen. Und die Kollegin macht, die Nebenklageverfahren macht, da vertreten wir auch Geschädigte, vor allen Dingen eben Frauen. Wir würden keine Strafverteidigung machen, wo Gewaltvorwürfe im Raum stehen. Ne? Die können woanders hingehen, da sind die sicherlich auch gut aufgehoben, aber das ist eben so eine grundsätzliche Entscheidung. Und es ist ja auch im Familienrecht so, das heißt ja nicht, alle Männer schlagen, aber gerade im Familienrecht ist es doch so, dass die Unterschiede doch sehr, sehr deutlich sind. Wer kümmert sich um die Kinder, von wem geht Gewalt aus? Das kann natürlich auch mal eine Frau sein im Einzelfall, aber die Strukturen sind aus meiner Sicht nach wie vor so, dass doch häufiger die männliche, körperliche Gewalt ist, die ja Frauen oder Familien zerstört. Und da ist es doch ganz gut, wenn die anwaltlich auch vertreten sind mit von einer Anwältin, die da die Power hat, die Erfahrung und das auch nicht in Frage stellt. Also schon genau drauf guckt, aber eben nicht das sagt, nee, das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist nicht meine Lebensrealität. Stimmt es denn überhaupt?
Welche Reaktion erhältst du denn, wenn du sagst, du bist Feministin? Ich frage deshalb nochmal so explizit nach, weil ich das Gefühl habe, dass der Begriff Feminismus, Feministin, gerade in jüngster Zeit so ein bisschen negativ besetzt ist, obwohl er doch so viel Positives in sich trägt. Ist das auch deine Wahrnehmung? Was kommt da so als Feedback bei dir an?
Ach nee, das finde ich nicht. Also ich nehme das nicht als negativ konnotiert wahr. Meine Wahrnehmung ist, dass viele sagen, brauchen wir gar nicht mehr, ist doch alles, Gleichberechtigung ist doch längst gesetzt, und das dann eben so abtun, dass da ein paar unzufriedene Frauen sind, die nie genug kriegen können, aber die dann ein persönliches Problem hätten. Das teile ich nicht. Ich sehe nach wie vor trotz der formalen rechtlichen Gleichstellung in den meisten Bereichen nach wie vor strukturelle Unterschiede, die es eben zu beseitigen gibt. Also insbesondere ja beim Entgelt, ne? Wir haben den Gender Pay Gap, der ist sehr, sehr hoch, unverändert seit Jahren, da tut sich nichts. Formal ist natürlich allen klar, Männer und Frauen dürfen nicht unterschiedlich bezahlt werden, aber komme ich mal auf diese Entscheidung zurück da vom Februar 2023. Da war es ja auch so, ne? Da hieß es, ach, verhandeln, ja, wenn der Mann eben besser verhandelt, ja, dann ist es halt so. Das erkennt eben oder missachtet eben diese Strukturen, die es gibt, die es Frauen eben nicht ermöglichen, auf Augenhöhe zu verhandeln. Und das liegt ja nicht nur an denen, dass die da nicht in der Lage sein würden, ihren Mund aufzumachen. So ist es ja nicht. Sondern es ist oft auch so, dass das Gegenüber ja eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Und es gibt wissenschaftliche Studien, die eben belegen, wenn die Frau genauso hart fordernd auftritt wie ein Mann, dann wird die als anstrengend, nicht so nett wahrgenommen.
Du bist die Zicke.
Das bringt ja eher Minuspunkte.
Du bist genau. Immer gleich die Zicke mit Haare auf den Zähnen. Ne?
Ja, das ist nach wie vor bei vielen so. Ich glaube, das passiert nicht immer bewusst, sondern es ist ganz viel so unbewusst, mit welchen Rollenbildern leben wir, wie sind wir groß geworden, was haben wir für Vorbilder, wie ist die familiäre oder die nachbarschaftliche Struktur. Und das nimmst du so mit und hinterfragst es vielleicht gar nicht so.
Ja, ich nehme das auch immer wieder wahr in Äußerungen im Umfeld, im weitesten Sinn. Wenn ein Mann richtig, richtig stark auftritt und sehr, sehr bestimmt, da heißt immer, boah, der ist aber tough. Dann ist das positiv. So, wenn exakt dasselbe Verhalten von einer Frau an den Tag gelegt wird, dann ist das eben, wie ich sagte, ganz schnell immer die Zicke oder die Bitch, ne? Würde man heute dann vielleicht sagen, die ist ein bisschen bitchy oder so. Da gebe ich dir recht, das nehme ich auch so wahr. Ich bleibe aber dabei, also in meiner Wahrnehmung, ich habe ja wahnsinnig viel Austausch zu dem Thema mit ganz, ganz vielen Menschen. Ich habe in letzter Zeit schon wahrgenommen, dass teilweise der Begriff Feministin doch so ein bisschen negativ besetzt ist. Das nur in gewissen Strukturen, bei gewissen Personen. Ich habe das in letzter Zeit aber ein bisschen deutlicher wieder wahrgenommen. Und ich finde das sehr schade. Was ich aber auch positiv wahrgenommen habe, es gibt immer mehr Männer, die sich als Feminist bezeichnen und die sich auch für dieses Thema Gleichberechtigung stark machen. Und so löse ich das für mich. Ich sage ganz gern, ich setze mich für Gleichberechtigung ein, weil ich durchaus auch wahrnehme, dass es auch Männer gibt, die diskriminiert werden. Da gab es ein ganz irres Beispiel, ich weiß gar nicht, wer mir es erzählt hat, fand ich aber phänomenal. Ein Vater wollte sich kinderkrank melden beim Chef. Und da gab es dann gleich eine doppelte Diskriminierung. Da hat nämlich der Chef gesagt, ja, sieht er jetzt nicht so, er müsste schon zur Arbeit kommen. Warum denn die Frau sich nicht kümmern könnte? Es war aber ein alleinerziehender Vater. So, und das fand ich dann schon steil, in einem Satz gleich beide Geschlechter diskriminiert zu haben. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir nur noch sagen können, wir kämpfen für Gleichberechtigung und zwar für alle. Also nicht nur geschlechtsbezogen, sondern auch herkunftsbezogen, religionsbezogen, alles. Und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ist jetzt, glaube ich, auch schon ein Vierteljahr her, aber ich wurde gebeten, ein Statement zum Weltfrauentag abzugeben. Und das sollte eben auch möglichst feministisch sein. Ich habe mir damit wahnsinnig schwer getan. Und ich habe mich dann festgelegt und habe ein Statement abgegeben, habe gesagt, nee, ich bin keine Feministin, ich bin keine Emanze. Ich bin eine Kämpferin für Gleichberechtigung, dass ich mir wünsche, dass wir da irgendwann landen, dass ich aber auch sehe, dass es in der Regel Frauen sind, die diskriminiert werden und dass ich dann hoppla vielleicht doch eine Feministin sei. Ich hoffe, da wird sich noch ganz, ganz viel tun. Bevor wir uns jetzt, ich will natürlich unbedingt noch über deinen tollen Erfolg beim BAG reden, aber vielleicht noch mal vorher so einen Blick auf deinen Arbeitsalltag. Was liegt tagtäglich bei dir so auf dem Tisch? Was sind die häufigsten Themen? Was sind so die Evergreens in deinem Kanzleialltag?
Also ja, das glaube ich, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von anderen Anwältinnen oder Anwälten aus dem jeweiligen Fachbereich. Ich mache viel Sozialrecht auch als Fachanwältin für Sozialrecht. Und da Schwerpunkten wir im Schwerbehindertenrecht, Krankenversicherung und Rentenangelegenheiten. Das ist so, was ich am häufigsten auf dem Tisch habe. Dann mache ich relativ viel Antidiskriminierungsberatung. Viel Beratung, kommen weniger gerichtliche Verfahren raus. Ist sicherlich ein anderes Thema. Da könnten wir auch stundenlang drüber sprechen, warum das so ist. Aber das macht auch einen Großteil meines beruflichen Alltags aus. Und im Arbeitsrecht auch, also querbeet, Befristung, Kündigungsschutzklagen, dass Lohn nicht gezahlt wird, das Zeugnis nicht in Ordnung ist. Also ich bin da mehr im individuellen Arbeitsrecht unterwegs, weniger im Kollektiven, also Betriebsratsarbeit, das kommt bei mir nur am Rande vor.
Ja. So, und jetzt bin ich natürlich ganz, ganz heiß drauf. Ich will über Equal Pay sprechen. Du hast, ich habe es ja schon erwähnt, im Februar 23 einen echten Hammersieg eingefahren vor dem Bundesarbeitsgericht. Vielleicht so ganz knapp zum Einstieg für alle, wobei ich gar nicht glaube, dass es jemanden gibt, dem die Entscheidung nichts sagt. Aber vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, welcher Sachverhalt grob zugrunde lag, damit wir da so ein bisschen einsteigen können.
Ja, also die Mandantin kam zu mir und sagte, also sie macht genau das Gleiche wie ihr Kollege. In dem Betrieb waren ungefähr 80 Beschäftigte, drei im Vertrieb. Und sie war eine davon und sie sagt, der Kollege, der kriegt mit Sicherheit, verdient der mehr Geld für die gleiche Tätigkeit. Das hat sich dann auch so rausgestellt und der Arbeitgeber hat es damit begründet, naja, der hat eben besser verhandelt. Ne? Also beide haben denselben Arbeitsvertrag vorgelegt bekommen und der Kollege hat gesagt, nee, für das Geld macht das nicht, er will da eben mehr. Und die Mandantin ist gar nicht davon ausgegangen, dass das Gehalt verhandelbar sei, weil das ja im Vertrag schon so feststand. Und die hat für sich ausgehandelt, dass sie 20 oder 21 Tage unbezahlten Urlaub zusätzlich bekommt. Auch da ist der Arbeitgeber drauf eingegangen. Also am Ende war es so, er hat was gefordert, nämlich mehr Geld hat er gekriegt. Sie hat zusätzlichen unbezahlten Urlaub gefordert, hat sie auch gekriegt. Und dann war eben die spannende Frage, ist es eine Entgeltdiskriminierung wegen des Geschlechts? Weil der Arbeitgeber hat ja beiden dasselbe zunächst mal angeboten und dann hat der Kollege eben besser verhandelt.
Also
ja, das war der Ausgangspunkt.
Das Verhandeln war quasi der Knackpunkt. Das können wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer angucken. Beim Arbeitsgericht Dresden war es, glaube ich, und beim Landesarbeitsgericht Sachsen hatte die Klägerin ja erstmal keinen Erfolg. Gott sei Dank gibt es ja noch das BAG und bis dahin habt ihr es ja getrieben. Wie hat denn das BAG jetzt letzten Endes entschieden?
Ja, das Bundesarbeitsgericht hat vom Ausgangspunkt auch wie das Arbeitsgericht Dresden und auch das Landesarbeitsgericht gesagt, vom Ausgangspunkt her ist es so, wenn Frauen und Männer die gleiche Tätigkeit verrichten und die Frau weniger Entgelt bekommt für die gleiche Tätigkeit, dann wird vermutet, dass das eine Benachteiligung wegen des Geschlechts ist. Und das ist verboten, steht im Gesetz drin. Niemand darf wegen des Geschlechts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit anders bezahlt werden. Die Frage ist dann, wie kann diese Vermutung, dass es geschlechtsbedingt ist, die ungleiche Bezahlung, widerlegt werden? Eben durch objektive Faktoren, die nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Das kann sein, eine längere Betriebszugehörigkeit, also längere berufliche Erfahrung, allein die Betriebszugehörigkeit nützt ja nichts, eine längere Berufserfahrung, eine bessere Qualifikation oder eine Zusatzqualifikation. Also alles, was man so irgendwie in die Wertung mit einfließen lassen kann, aber es müssen nicht alle gleich bezahlt sein. Ne? Und da hat das Arbeitsgericht gesagt und auch das Landesarbeitsgericht, na ja, aber Verhandeln ist ja wirklich ein hohes Rechtsgut, Vertragsfreiheit. Was soll denn der Arbeitgeber machen, wenn der Arbeitnehmer nun sagt, er kommt nur, wenn er mehr bekommt, mehr Geld bekommt? Da kann er doch nicht Nein sagen, dann hat er den ja nicht. Deswegen ist Verhandeln eben so ein Grund, der das widerlegt, weil das hätte mit dem Geschlecht ja nichts zu tun, sondern sei dem Verhandlungsgeschick geschuldet. Das hat man in der Tat auch in Kommentarliteratur vorher so lesen können. Mich persönlich hat das noch nie überzeugt, weil wenn im Gesetz steht, dass die Vereinbarung unwirksam sind, kann man doch nicht sagen, na, wir haben es doch aber vereinbart. Also man kann doch nicht die unwirksame Vereinbarung damit rechtfertigen, dass man sagt, ja, aber wir haben es vereinbart. Also das ist für mich so ein Zirkelschluss, ich krieg's gar nicht richtig formuliert oder zu Ende gedacht, was das für eine absurde Argumentation ist. Aber die hat immerhin durch zwei Instanzen getragen und das Bundesarbeitsgericht hat dann gesagt, nee, das reicht halt nicht aus.
So, und das heißt, du warst...
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das war für mich von Anfang an so klar und deutlich, war ich vielleicht auch ein bisschen verblendet, das hat mich doch überrascht, dass es so weit kommen musste. Es klingt immer doof, wenn die Anwältin sagt, oh, das hat mich jetzt aber überrascht, das klingt ja nicht als eher so, als wäre man nicht besonders helle, aber in dem Fall war es wirklich so, das war für mich so klar, die Schlussfolgerung, dass es mich natürlich umso mehr freut, dass wir da vom Bundesarbeitsgericht letzten Endes Erfolg hatten. Und ich muss ja auch sagen, ich hatte ja im Vorfeld auch mit mich im Kolleginnenkreis damit auseinandergesetzt und mal auch die Arbeitsrechtmacher gefragt, sag mal, wie siehst denn du das? Und ganz, ganz überwiegend waren die auch der Meinung, nee, verhandelt ist verhandelt, da kann man nichts machen, da hat sie halt Pech gehabt. Ja? Also das war... Also diese Dimension, die das hatte, das war mir dann doch nicht so von Anfang an nicht so bewusst. Ne? Ich fand es einfach nur eine ungeheure Ungerechtigkeit und finde es auch großartig, dass die Mandantin da den schwierigen Weg mitgegangen ist. Also es ist ja ihr Verfahren, das war ja nicht ich, die da unbedingt, ich bringe ja die Leute nicht vors Gericht, sondern... helfe denen dabei sozusagen und unterstütze die dabei, ihre Forderung da durchzusetzen. Aber die Mandantschaft belastet es ja in der Regel viel, viel mehr, so ein Verfahren durchzustehen. Manchen ist es vielleicht doch in Erinnerung oder wer es gesehen hat, Mandantin hat ja im Nachhinein auch ein total bewegendes Interview gegeben, großartig ihren Töchtern da gedankt und war also auch hatte geweint, ne, war vor Erleichterung. Und das zeigt es nochmal, dass die gerichtlichen Verfahren, die sind ja für die Parteien doch so ein schwerer Weg, ne, da durch die Instanz zu gehen. Und wir haben da 4 Jahre 4 Jahre gekämpft, immer wieder ist was passiert. Ne? Die passiert ja auch nicht jeden Tag was in so einem gerichtlichen Verfahren. Manchmal hört man da eben Wochen oder Monate lang nichts. Aber trotzdem begleitet einen das ja. Und die Mandantin eben viel, viel mehr als mich, wo ich das ja professionell mache und ganz viele gerichtliche Verfahren habe. Aber dann eben ein Urteil zu bekommen, da Recht zu bekommen, da ist bei der wirklich alles abgefallen, die ganze Anspannung der vergangenen 4 Jahre, das ist schon auch sehr, sehr emotional gewesen für alle Beteiligten.
Ja, vor allem, also du hast ja, glaube ich, durch alle Instanzen begleitet und 4 Jahre, das ist ja eine irrsinnig lange Strecke, die man da zurücklegen muss und das muss man mental auch erstmal wegstecken. Natürlich ist das für die Mandantin total belastend. Wie lange war die denn, also war die in dem Unternehmen weiter tätig?
Ja, ja, die hat da noch in der Tat seit der Klage noch, ich glaube, 2 Jahre oder so hat sie dann noch gearbeitet. Irgendwann ging das nicht mehr, hat sie dann eine neue Arbeit gehabt. Aber das war noch der Anfang und auch bis zum Landesarbeitsgericht noch im laufenden Arbeitsverhältnis. Und das macht es ja noch mal schwieriger, ne? Im laufenden Arbeitsverhältnis den Arbeitgeber da zu verklagen. Das ja schafft auch nicht jeder, ne? Und auch da nochmal, also dass sie das so kämpferisch war und sich nicht hat beeindrucken lassen und das nicht einfach weggesteckt hat, das ist schon ja sehr, sehr mutig.
Ja, was mich beeindruckt, dann zu sagen, ich arbeite da weiter und die Kraft zu haben, 2 Jahre lang, das mag ich mir gar nicht vorstellen, weil man liegt dann ja schon in diesem gerichtlichen Konflikt und da jeden Tag wieder hinzumarschieren, Hut ab. Ich glaube nicht, dass das jeder fertig bringen würde oder diese Belastung aushalten würde.
Ja, das schwingt immer mit. Aber auf der anderen Seite denke ich, es ist doch auch gut, dass es so funktionieren kann, weil es ist am Ende eine rechtliche Frage, ne? Und es geht ja nicht darum, kann man sich gut leiden oder nicht, sondern es ist ein Arbeitsverhältnis mit rechtlichen Rahmenbedingungen, die eben eingehalten werden muss. Und dann muss man das auch von beiden Seiten, finde ich, aushalten können, wenn man sich da selber nicht einig wird, dass das Gericht das dann entscheidet.
Unbedingt. Man kann das Ganze ja auch völlig professionell sehen und sagen, wir sind uns da über die Höhe der Vergütung nicht einig, sind uns aber darüber einig, dass wir alle zusammen arbeiten wollen. Nur so ticken die Menschen ja meistens nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie es in dem Fall jetzt war, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Arbeitsverhältnis vergiftet ist und dass der Arbeitgeber das krumm nimmt. Ich denke gerade in kleineren Unternehmen, wenn du in einem Riesenunternehmen arbeitest, vielleicht, und da hängt es wahrscheinlich auch an den jeweils beteiligten Persönlichkeiten, aber häufig ticken die Menschen ja so.
Ja, also ich glaube, gerade in dem Fall auch, das war jetzt kein, die waren sich jetzt persönlich nicht spinnefeind oder, also die hat gute Arbeit gemacht, an der Arbeit hatte der Arbeitgeber auch nie irgendwas auszusetzen und auch ansonsten war das nicht konfliktbehaftet, dieses Arbeitsverhältnis. Ne? Also da war es so, dass der Arbeitgeber, ich glaube, der hat bis zum Schluss die Problematik gar nicht verstanden. Ne? Der fühlt sich, man hat das auch deutlich in der Verhandlung gemerkt, der eine Geschäftsführer war der auch persönlich da, da war sich keiner Schuld bewusst. Ich glaube, der ist wirklich davon ausgegangen, ihm geschieht da ein großes Unrecht. Aber das ist häufig eben so, Diskriminierung ist, ich sage mal, das ist ein sehr hartes Wort, ne? Da schrecken alle davor zurück, aber rechtlich gesehen ist es eben nur, in Anführungszeichen, eine ungleiche, nachteilige Behandlung, die eben nicht berechtigt ist, nicht gerechtfertigt ist durch einen sachlichen Grund. Und die muss eben auch nicht absichtsvoll sein. Bei Diskriminierung denken immer alle, hier wird jemand absichtlich benachteiligt. Das ist es nicht. Im rechtlichen Sinne brauchst du keine Benachteiligungsabsicht. Ne? Und auch da schließt sich jetzt der Kreis wieder. Deswegen finde ich das so wichtig, eben zu benennen, wir haben hier eine Arbeitnehmerin, eine Frau, die weniger verdient, um eben die Problematik aufzuzeigen. Auch wenn der Arbeitgeber sich sagt, nee, das hat jetzt hier gar nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist. Am Ende doch. Ja. Auch wenn das nicht mit Absicht gemacht hat.
Ja. Suzette, ich würde gerne noch ein bisschen tiefer in das Urteil einsteigen, weil ich finde es super spannend, beziehungsweise in die Konstellationen, die sich daraus ergeben. Jetzt für jede Frau, die angestellt ist und auch das Gefühl hat, könnte sein, dass ich ja ungleich bezahlt werde zu Unrecht. Ich frage mich da, ob der Arbeitgeber im Verhältnis zu männlichen Kollegen einer Frau ein im Vergleich niedrigeres Gehalt trotz vergleichbarer Arbeit zahlt, kann ich ja letztlich nur rausfinden, wenn ich tatsächlich weiß, was meine Kollegen verdienen. Ist da nicht schon die erste Hürde? Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Unternehmen ganz transparent offenlegt, was bezahlt wird? Ich weiß tatsächlich, ich kenne ein Unternehmen, die tun das. Da war ich nämlich gerade in der Rechtsabteilung zu Besuch. Das war InnoGames. Die sind da super transparent mit dem, was sie zahlen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das nicht gang und gäbe ist. Wie ist denn deine Erfahrung? Wie häufig legen Arbeitgeber von sich aus so ganz transparent offen, wer verdient denn was?
Nee, gang und gäbe ist das nicht. Also ich glaube, gerade in Deutschland ist das noch ganz, ganz tief verwurzelt. Übers Geld spricht man nicht und insbesondere im Arbeitsverhältnis. Also das merke ich auch in der täglichen Beratungspraxis. Die Leute gehen davon aus, die dürfen gar nicht drüber reden, was sie selber verdienen, nicht im Team drüber sprechen und auch die anderen nicht fragen. Das ist Quatsch, muss man mal so sagen. Es gibt nach wie vor ganz viele Arbeitsverträge, wo das sogar drinsteht, ne, oder zumindest in diesen Begleitschreiben, ihr Gehalt erhöht sich jetzt um so und so viel oder wir haben vereinbart, ab dem so und so vielten bekommen Sie jetzt das und das Geld, dass da so eine Schweigeklausel immer noch drunter steht, ist absurd. Wozu soll die denn gut sein? Ne? Das kann doch nur dazu dienen, da eben alles im Nebel zu lassen, damit die Leute eben sich nicht vergleichen können. Aber es gibt auch gerichtliche Entscheidungen dazu schon, dass diese Geheimnistuerei in dem Bereich nicht in Ordnung ist, nicht wirksam ist, also diese Geheimhaltungsklauseln im Kontext, wenn es darum geht, sich innerbetrieblich zu vergleichen. Ich darf natürlich jetzt nicht auf der Straße draußen rumlaufen und sagen, hier, mein Kollege so und der verdient dieses und jenes. Da haben wir schon auch einen Datenschutz und Persönlichkeitsrechtsschutz, den es zu achten gibt. Aber wenn es darum geht, zu schauen, werde ich gerecht, geschlechtergerecht bezahlt, dann brauche ich diese Information. Ohne diese Information kommt man ja gar nicht weiter. Das Entgelttransparenzgesetz in der jetzigen Fassung ist ja da ein Witz. Das brauchen wir da, kann man zur Seite schieben. Das gilt für die wenigsten Betriebe, weil man muss mindestens mehr als 200 Beschäftigte sein. Ich brauche mindestens 6 des anderen Geschlechts, die gleiche Tätigkeit machen wie ich. Das sind ganz, ganz viele Betriebe ja schon mal raus. Das wird sich hoffentlich ändern. Es ist ja seit Juni letzten Jahres schon die neue EU-Entgelttransparenzrichtlinie verabschiedet. Die muss jetzt umgesetzt werden in nationales Recht. Und es ist zu erwarten, dass das Gesetz sich da ändert und ein Auskunftsanspruch festgeschrieben wird, unabhängig von der Betriebsgröße.
Wäre ja wünschenswert, damit sich was bewegt. Das heißt, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt für gewisse kleine Betriebe, da habe ich überhaupt keinen Auskunftsanspruch. Das heißt, wenn mein Chef von der intransparenten Sorte ist, habe ich einfach Pech gehabt oder muss mir anders behelfen. Weil mir fehlt ja erstmal die Datenbasis, um überhaupt zu überprüfen, werde ich vielleicht schlechter bezahlt. Das heißt, in den Austausch gehen mit Kolleginnen und Kollegen, vor allem mit den Kollegen. Genau. Das wäre dann das Mittel der Wahl. Und wenn in meinem Arbeitsvertrag drin steht, dass ich Stillschweigen zu bewahren habe über meine Entlohnung, dann ist das insofern nicht wirksam, als ich mit Kollegen einfach mir die Datenbasis erarbeiten will. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass die Kollegen offen darüber sprechen? Viele sind ja immer noch so drauf, so ja, über Gehalt spricht man nicht, also auch mit den Kollegen nicht. Ich sehe das grundsätzlich immer anders. Also warum auch nicht? Versetzt jeden, der sich beteiligt und sich austauscht, in die Position, dass man Wissen hat. Und Wissen ist ja immer Macht. Hast du dazu Erfahrungswerte aus den Mandaten, wenn die Leute versuchen, so mal ein bisschen drüber zu sprechen? Klappt das in aller Regel oder eher nicht?
Naja, also da kann ich jetzt ja nur auf meine ganz empirischen Erfahrungen zurückgreifen. Und meistens ist es so, dass es irgendwie bei einer Weihnachtsfeier zur Sprache kommt oder mal so beim Kaffee holen, wenn man sich dann irgendwie ein bisschen besser versteht und da ins Gespräch kommt, dass man da mal auch drüber spricht. Ja, also das da gemauert wird, ist jetzt, kann ich nicht so bestätigen. Aber es gibt nach wie vor die Ansicht, man darf nicht drüber reden. Und das höre ich schon auch ab und an, dass sie auf Nachfrage die Kollegen da eben sagen, nee, sage ich jetzt nicht oder es geht dich eigentlich nichts an.
Das heißt, dein Top...
Oder dann eben so, so ausweichend reagieren. Hm.
Das heißt, dein Top-Tipp wäre, auf jeden Fall zur nächsten Weihnachtsfeier zu gehen und vielleicht selber noch Bowle mitzubringen. Wäre das dann der Top-Tipp?
Nee, das ist auf gar keinen Fall mein Tipp, weil ich bringe die Menschen garantiert nicht zum Alkoholismus. Aber also ein bisschen soziale Geselligkeit, das schadet im Betrieb in der Regel auch nicht.
Oder vielleicht einfach regelmäßig Muffins
aber
mitbringen.
Auf jeden Fall drüber reden, weil warum soll der Arbeitgeber da ein Interesse dran haben, das alles geheim zu halten? Das kann doch nur sein, um eben so eine Ungleichbehandlung aufrechtzuerhalten. Das sehe ich gar keinen Grund dafür, warum das so sein soll. Und das heißt ja nicht, dass alle wie im Kommunismus gleich verdienen sollen und alle über einen Kamm geschoren werden, sondern man darf ja, die Leute sollen ja auch unterschiedlich bezahlt werden, wenn die was anderes machen oder eben bestimmte Kriterien erfüllen, wo man sagt, die arbeiten besser oder die sind effizienter oder die haben andere, ganz andere Qualitäten und Fähigkeiten. Das darf ja nach wie vor gut bewertet werden und das soll sich auch im Entgelt niederschlagen. Ne?
Ja.
Aber
und grundsätzlich.
Und es ist auch ein großer, Entschuldigung noch, es ist ja auch ein großer Irrtum zu sagen, in Betrieben, in denen nach Tarif bezahlt wird. Da kann das alles nicht passieren. Das stimmt ja nicht. Also selbst wenn die meisten Tarifverträge, die sehen ja auch so spannend vor, haben so Stufenlaufzeiten. Und warum auch immer passiert das, dass Männer einfach in einer höheren Stufe eingruppiert werden, weil bei denen anerkennt man berufliche Erfahrung von außerhalb oder auch innerhalb der Firma, die den Frauen eben nicht gegeben wird. Also auch da gibt's Ungleichbehandlung, also nicht, weil per se, Tarifvertrag zur Anwendung kommt, heißt das, dass dort keine geschlechtsbedingte Entgeltbenachteiligung stattfindet. Da gibt's trotzdem ganz viele Anhaltspunkte oder viele Möglichkeiten, wo das trotzdem so sein kann. Da werden übertarifliche Zulagen gezahlt. Da muss man dann erstmal rankommen. Auch da braucht man die Informationen. Betriebsrat ist da häufig ein guter Anlaufpartner. Wenn man einen Betriebsrat hat, der sich auch in dem Bereich engagiert oder wenn man überhaupt einen Betrieb hat mit dem Betriebsrat, das ist ja gerade hier bei uns in der Region nicht so der Standard. Aber ja, das wäre mal ein Weg, auch darüber, über diese betrieblichen Interessenvertretungen zu gehen. Weil eigentlich schreiben sich ja das ja alle auf die Fahnen. Ne? Wir bezahlen geschlechtergerecht, wir unterstützen unsere Mitarbeitenden auch in der Elternschaft und wir machen alles für die, dass sie sich auch sozial gut fühlen. Aber was eben auf den Fahnen steht und was dann drunter abläuft, sind auch nochmal zwei paar verschiedene Schuhe.
Absolut, aber das waren doch jetzt schon ein paar super Tipps. Wenn es einen Betriebsrat gibt, kann ich mich dahin wenden. Auch wenn ich nach einem Tarifvertrag bezahlt werde, ist es eine gute Idee, sich da mal noch näher mit zu befassen. Ich würde grundsätzlich denken, wenn man an sich ein gutes Verhältnis hat zum Arbeitgeber, es schadet ja auch nichts, einfach mal nachzufragen. Ganz konkret, ich würde gern mal wissen, würde ich das von dir kriegen? Und ansonsten einfach mit den Kollegen ins Gespräch begeben. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Jetzt mal unterstellt, Suzette, wir haben diese Zahlenhürde überwunden. Ich weiß also, was ich verdiene, was die männlichen Kollegen verdienen. Es gibt ja noch weitere Voraussetzungen. Es muss sich ja um die gleiche Arbeit beziehungsweise um eine vergleichbare Arbeit oder Tätigkeit handeln. Ich stelle mir das relativ knifflig vor. Wann ist denn eine Tätigkeit gleich oder vergleichbar? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer so ganz einfach zu beantworten ist.
Ja, immer ist es nicht ganz so einfach zu beantworten, aber entweder es gibt eine Stellenbeschreibung oder im Arbeitsvertrag ist es schon ziemlich deutlich formuliert. Im Zweifelsfall wissen die Menschen im Betrieb ganz genau, was sie selber machen und was die anderen machen. Also das ist dann eben die Herausforderung der anwaltlichen Tätigkeit, da diese Informationen so zu bekommen, dass die auch zu verwerten oder zu verarbeiten sind. Weil das ist doch immer sehr erstaunlich. Das, was die Menschen den ganzen Tag machen, wie schwer denen das dann fällt, das so deutlich zu formulieren gegenüber einer Person, die eben nicht im Betrieb sitzt, die da eben das nicht kennt und nicht weiß, was die machen. Und dann kommen da oft ganz viele Schlagworte, wo ich denke, meine Güte, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, was sie da jetzt machen. Also Verkäuferin an der Wursttheke, da weißt du, was die machen, so ungefähr. Aber bei vielen Büroarbeiten, wo es um Projektmanagement geht oder da, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt, das sind so viele fachliche Begriffe, wo sich was dahinter verbirgt, das ist schon eine Herausforderung, dann wirklich zu sagen, das ist doch vergleichbar, was wir machen. Aber das ist in der Praxis in der Regel nicht so die große Hürde, weil die Leute das doch ganz genau meistens wissen und das auch dann gut unterscheiden können. Ist es jetzt vergleichbar? Und nochmal, gleiche Tätigkeit muss ja nicht identisch sein, ne? Sondern gleich heißt im Prinzip vergleichbar auf derselben Hierarchieebene, sind die Menschen austauschbar. Also was passiert, wenn einer krank ist, kann man da auf den anderen Arbeitsplatz gehen, kann man sich da reinarbeiten. Das ist so vergleichbar, gleiche, vergleichbare, ne? Gleichwertige Arbeit, das ist schon schwieriger. Und das denke ich, das überfordert auch die anwaltliche Qualifikation, das übersteigt die anwaltlichen Fähigkeiten in der Regel, weil gleichwertig heißt, es sind ganz verschiedene Arbeiten, aber von gleichem Wert. Also da vergleichst du die Kassiererin mit dem Lagerarbeiter, die Kindergärtnerin mit dem Hausmeister. Also was ganz Verschiedenes. Und dann ist die Frage, ist es dennoch gleichwertig, ist die Arbeit von gleichem Wert und muss die genauso gut bezahlt werden? Also muss die Kindergärtnerin genauso gut bezahlt werden wie der Hausmeister im Kindergarten? Oder andersrum, muss der Hausmeister so gut bezahlt werden wie die Kindergärtnerin? Aber, ne?
Das heißt, das ist wahrscheinlich argumentativ dann wahnsinnig anspruchsvoll.
Na, und das ist vor allen Dingen keine juristische Frage, sondern vor allen Dingen zunächst eine arbeitswissenschaftliche Frage. Und Arbeitswissenschaft, so wie der Name schon sagt, ist eine Wissenschaft für sich. Arbeitsbewertung, das kann wissenschaftlich bewertet und ausgewertet werden. Und dann kann gesagt werden, ja, diese Faktoren sind gleichwertig wie was anderes. Das ist ja im Prinzip auch das, was häufig die Tarifvertragsparteien machen, wenn die sich fragen, welche Tätigkeiten werden wie bewertet und werden in welche Entgeltgruppe einsortiert. Aber es ist eben erst an letzter Stelle eine juristische Frage. Aber diese arbeitswissenschaftlichen Voraussetzungen, die müssen erst mal da sein. Und das kann ich als Anwältin nicht leisten. Deswegen diese Verfahren, also die habe ich auch noch nicht geführt, gleichwertige Arbeit einer Kontrolle zuzuführen, das stelle ich mir ausgesprochen schwierig vor.
Würde man dann tatsächlich über ein Gutachten gehen im Verfahren oder wie würde es machen? Oder ja, versucht man das erstmal so und genau, mal gucken, was das Gericht sagt?
Nee, mal so und gucken, was das Gericht sagt, das funktioniert nicht, sondern da muss man sich schon ziemlich klar sein und das da meine ich, da müssen schon arbeitswissenschaftliche Gutachten vorliegen, dass man es auch stützen kann, diese Argumentation, weil einfach so aus der Hüfte zu schießen, zu sagen, ich bin der Meinung, das, was die Kindergärtnerin macht, ist gleichwertig wie das, was der Hausmeister macht, das liegt jetzt erstmal nicht so auf der Hand.
Ja, denke ich auch. Vielleicht gibt es deswegen von dieser Art Verfahren ein bisschen weniger, weil natürlich die Hürden dann relativ groß sind. Ja, wenn du vorher schon idealerweise wissenschaftliche Basis dafür haben musst, um das überhaupt zu versuchen. Vielleicht gibt es deswegen.
Aber da kommen die Leute ja auch eher weniger auf die Idee, dass die schlecht bezahlt werden wegen des Geschlechts. Also da ist glaube ich auch die Streitproblematik eher begrenzt.
Ach so, weil sich der Schluss nicht so schnell aufdrängt. Genau, die Kindergärtnerin ja wird wegen ihres Geschlechts schlechter bezahlt als der Hausmeister, obwohl sie gleich bezahlt werden müsste. Ja, nachvollziehbar.
Genau.
Das drängt sich.
Also ist überhaupt die Frage, ob das so sein muss. Aber warum wir eben so technische Berufe besser bezahlt oder so handwerkliche als eben soziale Arbeit. Warum? Ja, und auch da meine ich, mehr Männer in die sozialen Berufe, schaden kann das nicht, dann würde die Arbeit auch aufgewertet werden, bin ich mir sicher. wenn genauso oder mehr Lehrer im Grundschulbereich sind, würden die Grundschullehrerinnen besser bezahlt werden.
Idealerweise also hoffentlich dann.
Grundberuf verschwinden. Na klar, wenn ein Grundschullehrer kriegt, der genauso wenig wie die Lehrerin, und beim Friseur verdient genauso wenig wie die Friseurin. Na, aber es sind eben typische Frauenberufe.
Ja, ich bin kein Freund davon. Immer, dass immer noch davon gesprochen wird, das ist ein typischer Frauenberuf. Das regt mich tatsächlich immer auf, weil ich finde, wir müssen aufhören, von typischen Frauenberufen zu sprechen. Es darf keine typischen Frauenberufe mehr geben. Es muss einfach nur noch Berufe geben, die den Fähigkeiten und den persönlichen Wünschen einzelner Personen entsprechen, und dann übt man diese Tätigkeit aus. Das würde ich mir wünschen. Und da können wir auch irgendwann aufhören, uns über den Satz aufzuregen, den du vorhin schon genannt hast oder zitiert hast und der mir auch schon in Gesprächen über das Thema immer wieder begegnet ist, nämlich tatsächlich, ne, der hat halt super verhandelt. Hättest du ja auch gekonnt. So, Das ist und bleibt ein Aufregerthema, gerade immer dieses Verhandeln. Mal abgesehen, Gender Pay Gap hatten wir jetzt schon. Du hast gesagt, du hast sonst auch Antidiskriminierungsverfahren. Bei welchen Themen hapert es denn häufig noch beim Thema Gleichstellung? Was sind sonst so die Dinge, die auf oder von höherer Relevanz sind in deiner Tätigkeit?
Ach, ich will das gar nicht von höherer Relevanz oder niedriger Relevanz.
Frequenz, Häufigkeit.
Das will ich gar nicht so kategorisieren. Es ist ganz verschieden. Ich meine, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das hat ja nur eine überschaubare Anzahl an Kriterien, warum er benachteiligt werden kann. Also Alter habe ich in der Tat eher weniger. Häufig eben der Bezug zum Geschlecht und Herkunft. Also dass da Menschen, die anders aussehen als die in der fünften Generation hier geboren sind oder die anders sprechen oder wo man weiß, die kommen aus einem anderen Land, dass die eben auch im allgemeinen Rechtsverkehr häufig benachteiligt werden. Die kriegen oft schwieriger Zugang zu Wohnungen, werden in die Disco nicht eingelassen. Das sind Fälle, die passieren nach wie vor und ab und zu. Also es ist sehr, sehr viel Beratung in dem Bereich, eher weniger, dass wir deswegen dann zum Gericht gehen. Aber ja, das die ganze Bandbreite des AGG.
Lässt sich da häufig, also weil du sagst, es ist viel Beratung außergerichtlich, auch außergerichtliche Vertretung, und kannst du oft außergerichtlich dann was gerade rücken?
Naja, gerade rücken ist manchmal schwierig. Also ich arbeite gut zusammen hier mit dem Antidiskriminierungsbüro. Das ist ein Verein, die eben da beratend, auch unterstützend tätig sind. Ich finde, manchmal ist es ja schon hilfreich, wenn man also erstmal rauszukriegen, was wollen die Menschen überhaupt, warum sind die jetzt so verärgert, was ist denen passiert und was wollen die damit bezwecken. Das Gesetz sieht ja nur einen ganz engen Raum vor. Also das Gesetz sagt im Wesentlichen, es gibt eine Entschädigung, wenn man die ganzen Voraussetzungen nachweisen kann, also eine Geldzahlung, die das irgendwie kompensieren soll. Das ist nicht das, was die Leute wollen, sondern die meisten, in meiner Beratungspraxis kann ich das so sagen, die wollen, dass es aufhört, dass es anderen nicht wieder passiert, und dass jemand sagt, das war Unrecht. Das ist ganz vielen wirklich wichtig, dass die bestärkt werden in der Annahme, das kann doch nicht rechtens sein, was mir hier passiert ist. Und häufig genügt das auch, wenn ich das als Anwältin den spiegele oder sagen kann, sehe ich auch so. Ein gerichtliches Verfahren ist immer mit Risiken behaftet, kostet nochmal Geld, und das, was man am Ende an Entschädigungszahlungen daraus kriegt, dafür lohnt sich in aller Regel wirklich nicht zu streiten. Aber das ist das, was die Menschen antreibt. Und man kann dann auch, wenn alle Fristen schon abgelaufen sind, sage ich, man kann trotzdem an die Gegenseite schreiben und denen das spiegeln, was passiert ist und so, wie sie das wahrgenommen haben, also jetzt die Mandantschaft. Ne? Das kann schon durchaus dazu führen, dass da ein Umdenken einsetzt. Oft kriegt man auch eine Antwort. Manchmal ist die auch wertschätzend, in den meisten Fällen allerdings nicht. aber zumindest bewirkt mal, dass das Gehör findet und die sich damit auseinandersetzen. Und ich bin mir sicher, auch wenn die angeschriebenen Antworten, also sie wissen jetzt hier gar nicht, was los ist, sie hätten sich hier nicht schlecht verhalten und sowieso niemanden diskriminiert, dass sie trotzdem auch nochmal reflektieren und in der nächsten vergleichbaren Situation möglicherweise anders reagieren. Also die Hoffnung, die habe ich noch, auch wenn ich jetzt sehe, dass mein Erziehungsauftrag da wirklich sehr begrenzt ist.
Erziehungsauftrag ist auch schön. Doch ich glaube, dass man damit wirklich Wichtiges bewegt. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass wenn man so das Gefühl hat und es so wahrnimmt und es auch so war, dass einem Unrecht widerfahren ist, dass es nicht um eine popelige Entschädigungszahlung geht, sondern das hat ja was, das hat ja was mit dir gemacht. Da ist ja eine Verletzung vorhanden. Und ganz häufig kann man das auch besser verarbeiten und die Situation akzeptieren, wenn man dann gehört hat, du hast recht, das war nicht in Ordnung. Und es wird da jetzt auch einmal geschrieben und das angeprangert. Dass es dann von der anderen Seite vielleicht abgestritten wird, das ist dann so. Damit muss man auch umgehen können, zu sagen, okay, ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Das können ganz viele Menschen nicht. Ich bin aber bei dir und ich bin auch überzeugt davon, dass da immer was hängen bleibt. Und selbst wenn automatisch sofort in die Rechtfertigungswelle gesprungen wird, das heißt ja nicht, dass da im Geiste nichts passiert ist. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass es häufig eben nicht um die Entschädigungszahlung geht. Das heißt, du nimmst da auch eine Befriedungsfunktion wahr mit deiner Beratung. Und beim Thema Befriedung ist man automatisch immer beim Thema Streit. Und das ist natürlich auch ein Thema, auf das ich noch kommen will.
Also das war ja jetzt ein super Übergang.
Ne? Fand ich auch. Die Rechtszeitschrift, die feministische Rechtszeitschrift, die vom Markt nicht wegzudenken ist. Und ich finde den Titel großartig. Sie heißt Streit. Und du bist dort eine der Redakteurinnen. Was sind denn aktuell bei euch so die brandheißen Themen?
Also brandheiße Themen, das sind eigentlich die, die uns seit Jahren begleiten. Also die feministische Rechtszeitschrift Streit ist in der Tat, also ich lasse mich gerne des Besseren belehren, aber ich glaube, es ist wirklich die einzige, die sich explizit so nennt auf dem deutschen Markt. Und wir veröffentlichen Urteile, die positiv sind für Frauen. Wir veröffentlichen Artikel, Hinweise auf Veranstaltungen oder Beiträge. Alles, was mit Rechten von Frauen zu tun hat, die Frauenrechte stärken, das kann ein Schwerpunkt ist immer im Familienrecht, wo es um Sorge, Streit geht, um Gewaltschutzverfahren, im strafrechtlichen Bereich eben Sexualstrafdelikte oder auch im Gesundheitsbereich zum Schwangerschaftsabbruch. Ja, wir hatten was einen ganz interessanten Artikel über Lieferkettengesetze, alles Mögliche, Arbeitsrecht, Sozialrecht, das spielt alles auch eine Rolle. Es ist nicht so sehr nach Themen kategorisiert. Wir versuchen immer ein buntes Heft zu machen mit möglichst vielen Themenbereichen. Manchmal haben wir so Schwerpunkte, wo sehr, sehr viel arbeitsrechtliche Entscheidungen oder Artikel drin sind. Ja.
Ich kann mich irren, ich glaube es eigentlich nicht. Ich habe jetzt natürlich nicht jede Rechtszeitschrift im Kopf, die auf dem Markt ist, aber ich bin schon der Auffassung, dass Streit in dieser Form einzigartig ist. Bei uns ist mir so noch nicht begegnet, thematisch so stringent auf dieses Thema ausgerichtet. Deswegen finde ich das ganz großartig und ich bin damit nicht alleine. Denn unter anderem wegen deines außergewöhnlichen Engagements in dieser redaktionellen Arbeit für Streit bist du gewürdigt worden, ausgezeichnet worden. Das war einer der Gründe dafür, dass dir die goldene Robe verliehen wurde. Natürlich nur einer der Gründe. Auch dein außergewöhnliches Engagement für das Sozialrecht wurde ausdrücklich genannt. Und selbstverständlich das BAG-Urteil, das uns heute noch mal so beschäftigt hat. Ich habe Fotos gesehen, muss ein toller Empfang gewesen sein. Staatssekretär war da, Matthias Weiland, Oberbürgermeister, viele, viele weiteren waren da. Leider keine Staatssekretärin, keine Oberbürgermeisterin, kann aber ja noch kommen. Ich will jetzt wissen, welchen Ehrenplatz hat die goldene Robe bekommen? Und zweitens, warum finde ich auf deiner Homepage nichts dazu? Ich habe mir das zusammen recherchiert online und ich habe natürlich, ich kenne jemanden, der ein großer Fan von dir ist, der mir das natürlich auch gesteckt hat. Liebe Grüße an Sabine Fuhrmann.
Oh. Ja, also warum sich das nicht auf der Homepage findet, das ist eine gute Frage. Da sind wir wirklich ein bisschen nachlässig. Das ist nicht in Ordnung, das weiß ich, aber... Es kommt bestimmt drauf, aber es ist jetzt nicht so die oberste Priorität auch von mir gewesen, mich da so im Sonnenschein darzustellen und aller Welt zu zeigen, was ich hier für Preise bekommen habe. Muss ich vielleicht noch ein bisschen an meiner Publizitätswirkung arbeiten. Aber du hast völlig recht, das gehört unbedingt auf die Homepage. Ich nehme das jetzt nochmal als Arbeitsauftrag unbedingt für mich mit. Ansonsten ist es eine schöne Statue von einem Leipziger Künstler. Die steht halt hinter mir hier im Büro, so dass ich die jeden Tag sehe, wenn ich reinkomme, wenn ich mich umdrehe. Hat die einen guten Platz hier bekommen. Und das ist eine Auszeichnung, die mich in der Tat wirklich sehr gefreut hat.
Das ist eine fantastische Auszeichnung. Und ich habe an dieser Auszeichnung eigentlich nur eins auszusetzen. Ich war ein bisschen traurig. Also ich habe dann natürlich recherchiert, was ist eigentlich die goldene Robe, habe mir die Artikel dazu angeguckt und habe dann auch gesehen, es ist eine Statue. Und da war ich kurz enttäuscht. Weil ich hätte mir sehr gewünscht.
Und Glitzerumhang.
Ja, ich hätte mir gewünscht, es ist ein goldener Glitzerumhang und du verdienst dir mit der Verleihung der goldenen Robe das exklusive Recht einer Preisträgerin im Gericht nur noch in dieser goldenen Glitzerrobe aufzulaufen.
Ja,
ich fänd's.
Das wäre natürlich auch
Knaller.
Schön, aber das hätte ja dann was von so einer Karnevalsveranstaltung und das soll es ja auch nicht sein.
Nee, Karneval nicht, aber ich finde so das Bild so schön. Guck mal, da kommt Suzette. Oh ja. Gott, heute, oh Gott, auf der Gegenseite, Suzette in der goldenen Robe, oh weia. Das wird eine anstrengende Verhandlung und die wird wahrscheinlich für mich nicht gut ausgehen. Das fände ich ein sehr, sehr schönes Bild. Hättest du dir verdient und würde auch irgendwie zu dem wichtigen
Thema... Würde mir stehen, klar.
Und würde zu dem wichtigen Thema passen und Glitzer macht immer alles besser. Apropos Glitzer, weil wir es vorhin vom Thema Gendern hatten, seit Hessen und Bayern gendere ich jetzt aus Prinzip ganz viel, weil mich das so geärgert hat. Und ich hab jetzt auch Glitzer-Sticker, fiel mir gerade wieder ein, mit Sternchen innen. Und das kann ich jetzt überall draufstickern, wenn mir danach ist.
Ja. Nur zu.
Finde ich auch ganz gut. Ich habe noch ein letztes Thema, auf das ich gern kurz zu sprechen kommen würde. Ich weiß nämlich nicht, was das Netzwerk sozialrechtlich tätiger und interessierter Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ist. Auch da bist du sehr aktiv. Was genau ist das für ein Zusammenschluss? Wer kann da mitmachen? Für wen ist das gedacht? Was tut ihr?
Also wir haben uns hier Fachanwälte und Fachanwältinnen für Sozialrecht in Leipzig, wir haben nur aus Leipzig welche zusammengetan und wir treffen uns ja in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen und tauschen uns fachlich vor allen Dingen aus. Und die Schwierigkeit im Sozialrecht ist ja, du weißt ja nicht, was die anderen machen, die anderen Anwälte und Anwältinnen, weil du hast ja immer nur Behördenvertretung auf der Gegenseite und weißt nicht, ja, wie laufen diese Verfahren denn bei den anderen? Was kriegen die für Urteile? Wie nehmen die Verhandlungen wahr? Ist bei denen gerade so Thema? Und da ist es wirklich ein sehr guter fachlicher Austausch, den wir da haben. Wir sind im guten Kontakt mit unserem lokalen Sozialgericht. Auch da finden ja einmal im Jahr auch so ein informelles Treffen klingt jetzt doof, aber dass wir uns mal zusammensetzen und kurz sprechen, jetzt war es schon eine längere Zeit nicht mehr, aber so alle 2 Jahre findet das schon statt, dass wir mal sagen, was haben wir für Schwierigkeiten mit dem Gericht zu kommunizieren oder was ist gerade so aus unserer anwaltlicher Sicht dazu zu ändern oder zu besprechen. Und das Gericht, die können uns dann sagen, was die nicht so in Ordnung finden, was die sich wünschen würden. Das ist wirklich eine sehr wertvolle Zusammenarbeit und eben der kollegiale Austausch in dem Bereich. Wir haben uns jetzt auch zusammengesetzt und unsere Position hoffentlich an die richtigen Stellen gebracht zur Novelle der anstehenden Rechtsanwaltsvergütung im RVG, weil da ist das Sozialrecht wieder, naja, man muss sagen, komplett hinten runtergefallen. Da wird sich nichts ändern und das ist aus meiner Sicht schon sehr dramatisch, weil ich finde nach wie vor, das Sozialrecht ist eine so wichtige Materie. Alle Menschen haben im Laufe ihres Lebens mit Sozialrecht zu tun. Alle brauchen eine Krankenversicherung, die meisten eine Rentenversicherung. Alle sind von Unfällen, von Arbeitsunfällen, von Pflege betroffen. Und da die anwaltliche Tätigkeit so zu erschweren, einfach dafür, dass es keine auskömmliche Vergütung gibt in dem Bereich, das finde ich also unsäglich, weil das dazu führt, natürlich, du brauchst keine anwaltliche Vertretung, wenn du vorm Sozialgericht klagst und kannst es theoretisch als betroffene Bürgerin alleine machen. Aber eine gute anwaltliche Arbeit, die ist doch da, wie in vielen anderen Bereichen, erleichtert ja auch die Arbeit des Gerichts im Zweifelsfall. Und wenn die Leute das nicht, entweder sich nicht leisten können oder wir da zu wenig abrechnen können, dann mache ich das nicht mehr. Das ist ein so umfangreiches Rechtsgebiet auch. Ne? Mit wirklich ständig gibt's Änderungen. Du musst bei vielen anderen Sachen auch, aber immer aktuell bleiben. Du hast einen ziemlich hohen Fortbildungsbedarf. Die Mandantschaft ist in der Regel deutlich schwieriger, als wenn du im allgemeinen Zivilrecht in Verkehrsunfallgeschichte oder eine Mietrechtsstreitigkeit bearbeitest. Das sind ja oft Menschen, die in ihrer Existenz bedroht sind, die auch wenig Geld haben, nicht alle. Ne? Und da kannst du eben auch keine Erfolgshonorare vereinbaren, wie das in anderen Fällen möglich ist, weil die haben einfach nichts. Und selbst wenn du ein Erwerbsminderungsrentenverfahren gewinnst, dann wird die Rentennachzahlung häufig eben aufgefressen davon, dass die Rentennachzahlung an andere Sozialleistungsträger abgeführt wird, weil die Leute vorher im Krankengeldbezug waren oder Bürgergeld bekommen haben. Und es ist auch so, dass ganz wenige in die Fachanwaltschaft Sozialrecht dringen. Ich glaube, im letzten Jahr gab es irgendwie eine Neuzulassung oder so. Es macht auch niemand mehr. Ne? Die Alten gehen langsam weg. Das sehe ich auch an den Fortbildungsveranstaltungen. Da ist ein sehr, sehr hoher Altersdurchschnitt und da fehlt der Nachwuchs. Und wenn keine Anwälte und Anwältinnen mehr im Sozialrecht sind, ja, dann gibt's da eben keine kompetente Vertretung mehr. Und die Frustrationstoleranz von den Menschen hier ist ohnehin aus meiner Erfahrung schon am Limit bei vielen. Ja, und wenn die dann auch keine gute anwaltliche Vertretung mehr finden, um sich gegen staatliche Institutionen in ihren Rechten oder mit ihren vermeintlichen Rechten da zur Wehr zu setzen oder die zu verfolgen, das macht's nicht besser. Ja, und das ist so schade, vielleicht weil wir so wenige sind und weil auch viel über Prozesskostenhilfe vergütet wird, dass da die RVG-Novelle für das Sozialrecht keine wirkliche Novelle ist, sondern es bleibt auf demselben niedrigen Stand. Das ist kein auskömmliches Arbeiten. Bin ich froh, dass ich nur Arbeitsrecht mache, weil nur mit dem Sozialrecht kann man keine Kanzlei finanzieren.
Ja. Na, generell RVG ist immer ein schwieriges Thema. Da arbeiten wir uns ja immer dran ab und es ist sehr, sehr mühsam, da was für die Anwaltschaft zu erreichen. Und
aber auch dafür ist das Netzwerk eben gut, weil wir auch da im Austausch sind mit Kostenentscheidungen und uns auch selber nicht, will nicht sagen kontrollieren, aber so im guten Austausch sind, wer rechnet für was wie ab und was klappt, was kann man durchsetzen, was nicht.
Na, wahrscheinlich, dafür ist ja, das Netzwerk. Wahrscheinlich ist ja auch eine schöne Plattform. Bei mir ist es schon ewig her, dass ich das letzte Mal, ach Gott, ich weiß nicht, ich will gar nicht sagen, wie lange, sonst fühle ich mich wieder so alt. Aber es gab immer so Phasen, da wusste man dann auch unterhalb der Kollegen, da gibt es einen neuen Sachbearbeiter in der und der Behörde und jetzt gibt es gerade wieder sehr viel falsche Bescheide, fehlerhafte Bescheide. So, das ist ja auch eine schöne Plattform, sich da auszutauschen. Wo gibt es gerade welche Probleme? Wer hat mit Erfolg? Wo was geltend gemacht? Ist ja vielleicht auch eine schöne Möglichkeit. Wie kann ich denn da mich einbringen, wenn ich bei euch in der Ecke bin? Gibt es da Online-Informationen? Was muss ich tun, um mich auch mit euch zu vernetzen?
Also Voraussetzung ist sozusagen die Fachanwaltschaft und es gibt auch eine Homepage, die wird jetzt auch nicht besonders gepflegt, aber da kann man sozusagen den Erstkontakt knüpfen, sozialrecht-leipzig.de. Darüber ja, kann man den Kontakt gut finden.
Sehr gut, verlinke ich natürlich mal in den Shownotes. Bevor wir uns komplett verquatschen, ich gebe jetzt nochmal die Wunschfee. Suzette, wenn du drei Dinge nennen könntest, die der Gesetzgeber ändern müsste für Stärkung von Frauenrechten und du hättest drei Wünsche frei, welche drei wären das?
Ach du meine Güte, jetzt muss ich mich natürlich festlegen. Also, ich finde, wenn wir beim Entgelt gesprochen haben, eine Auskunftspflicht unabhängig von der Betriebsgröße und zwar auch nicht nur begrenzt auf ein oder zwei Entgeltbestandteile, sondern auf jeden Entgeltbestandteil. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir die Regelung, die wir im Arbeitsgerichtsgesetz haben, dass im außergerichtlichen Verfahren und bis zum Abschluss der ersten Instanz jede Seite die eigenen anwaltlichen Kosten tragen muss, wenn die für den Bereich von Entgeltgleichheit fallen gelassen wird, sodass, wenn du auf gleiches Entgelt klagst in der ersten Instanz und auch gewinnst, dass du dann auch deine anwaltlichen Kosten, die du für das Verfahren hattest, von der Arbeitgeberseite mit einfordern kannst. Das ist jetzt noch ausgeschlossen. Das wäre der zweite Wunsch. So, und jetzt, dritter Wunsch. Da gibt's so ganz viele. Den würde ich mir offen lassen und mir mit dem dritten Wunsch, das habe ich schon als Kind immer so gemacht, gewünscht, dass ich mir noch ein paar Wünsche habe, die ich aber nicht jetzt sofort zu Gehör bringen muss.
Ach, großartig. Das war immer meins. Ja, was würdest du machen, wenn eine Fee käme und drei Wünsche frei hätte? Also ja, erstmal noch unendlich viele Wünsche.
Oder?
Ja, klar.
Das ist doch so naheliegend.
Ja, finde ich auch. Das finde ich großartig. Das halten wir fest. Und da wir jetzt so plaudern, welche drei Dinge würdest du dir von der Gesellschaft an sich wünschen für die Stärkung von Frauenrechten? Gibt's da was? Es müssen auch keine drei sein.
Gibt's auch ganz viel. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass es in vielen Bereichen wirklich gar nicht mehr drauf ankommt, dass du nur als Person wahrgenommen wirst und eben nicht als Mann oder Frau oder was, sondern also unabhängig vom Geschlecht, sondern als Person wahrgenommen wirst. Das wäre sozusagen der große Wunsch. Ich glaube nicht, dass sich das realisieren lässt, aber solange die Frauen die Kinder kriegen und alle Folgen auch bei denen hängen bleiben, fürchte ich, das bleibt immer ein Wunschtraum. Aber wir arbeiten daran, dass der Wunsch doch ein bisschen mehr, immer ein bisschen näher in die Realität rückt.
Dem Wunsch schließe ich mich mit allem, was ich habe, an. Das würde ich mir auch wünschen. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir uns dem immer mehr annähern. Ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel nötig sein. Und das wird auch noch eine Weile dauern. Aber man sieht immer wieder so kleine Lichtblicke. Ich glaube, es tut sich viel und wir arbeiten alle weiter dran. Bevor wir uns jetzt völlig verplaudern, muss ich eine Sache natürlich mir noch wünschen. Das ist mein Wunsch am Ende jeder Sendung. Die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsfrauenrechtler, Lieblingsfeministen. Und für dich, liebe Suzette, habe ich die folgenden drei Ls. Tatsächlich heute vielleicht mal so ein bisschen entspannt unrechtlich. Dein Lieblingsessen, Gibt's da was?
Oh, also ein richtiges Lieblingsessen habe ich gar nicht, weil ich esse allgemein so gerne gut. Ich koche auch sehr gerne. Wir kochen hier auch im Büro jeden Tag zum Mittag. Also häufig mache ich das, aber die anderen sind auch immer mal dran. Ja, und das, was auf den Tisch kommt und gut gemacht ist und gut schmeckt, das soll es sein.
Ich finde Essen, ja, Essen ist eine Und ihr kocht jeden Tag in der Kanzlei zusammen dann und wird gegessen in der Mittagspause.
Ja, Essen muss der Mensch und wir machen gemeinsam Mittagspause und vorher kocht eine.
Finde ich zauberhaft. Habe ich auch noch nicht gehört. Ich kenne eine Kanzlei, die haben einen Kanzleikoch. Für die ganze, ist eine große Kanzlei, für riesen Truppe. Da wird jeden Tag frisch gekocht, aber nicht selber. Das verbindet ja auch nochmal auf ganz andere Art und Weise. Hast du einen Lieblingsort, Suzette?
Also, wenn ich mal ganz gestresst bin oder mich wegwünschen muss, dann mache ich die Augen zu und stelle mir vor, ich bin in Italien, in Vicenza, im Teatro Olimpico. Das ist also so ein hervorragendes, schönes Museum, so ganz aus der Zeit gefallen. Das ist mein Ort, an dem ich immer wieder gern sein würde.
Ich finde das so großartig, wenn Menschen die Fähigkeit haben, die Augen zu schließen und sich wieder irgendwo hinzudenken. Ich finde, dass das ein kleines, aber sehr machtvolles Werkzeug im Alltag ist. Ich kann das auch. Und ich denke mich immer gern nach, das ist relativ neu, nach Norwegen oder ganz frisch nach Slowenien. Ich war nämlich gerade 3 Wochen mit dem Motorrad unterwegs und bin unter anderem durch Slowenien gefahren. Und das Sotschertal ist wunderschön. Es war kein Mensch unterwegs. Du hast Wasser, du hast Berge, du hast Wälder. Ich mache das auch ganz gern. Die kleine Auszeit zwischendurch. Und jetzt vielleicht noch so im Bereich Unterhaltung. Hast du eine Lieblingsserie?
Also richtig Lieblingsserie. Was ich unlängst gesehen habe und wirklich empfehlen kann, und das passt irgendwie auch zum Thema, das ist so eine deutsche Miniserie, sexuell verfügbar. Die hat mich wirklich sehr unterhalten, auch nachdenklich gemacht, aber auch sehr unterhalten. Die Protagonistin, die schnallt sich dann sozusagen immer so einen Plastikpenis um und schlüpft aus ihrer Frauenrolle, ist sie dann plötzlich ganz anders. Also das spielt so mit den Geschlechtern, mit diesen Geschlechterrollen, hat auch ein schwieriges Thema, aber das ist eine Serie, die ich ganz großartig fand. Ganz erfrischend, super Schauspieler. Die Hauptdarstellerin auch. Das kann ich empfehlen.
Ich notiere mir das mal und es passt tatsächlich perfekt zu diesem Thema heute, zu dieser Sendung. Deswegen der perfekte Abschluss, weil ganz Schluss ist noch nicht. Ich habe noch ein paar Hinweise für euch Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf und natürlich auch in Sachen Neuerungen in Sachen Frauenrechte, besucht uns unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, einen Blick in die Shownotes werfen. Ich habe euch alles verlinkt, worüber wir gesprochen haben. Liebe Suzette, ich danke dir sehr für dieses irrsinnig interessante Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen. Es ist nicht mein Rechtsgebiet, deswegen fand ich so spannend, habe ganz viel dazugelernt, viele neue Impulse mitgenommen und ich hoffe, die Lauscherinnen und Lauscher da draußen auch. Ich danke dir, dass du da warst. Und ein kleines Dankeschön muss ich noch an die liebe Hanna schicken. Sie weiß, dass sie gemeint ist. Den Begriff Femininja habe ich mir nämlich von ihr gemopst. Und den finde ich ganz großartig. Liebe Suzette, tausend Dank.
Ja, ich danke. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.